Wieso wagt man sich auf hohe See? Warum packt einen Menschen die Lust, auf eigene Faust Ozeane zu überqueren, obwohl man weiß, dass man möglicherweise nicht zurückkommt? In Steuerfrau, dem Podcast, gehen wir der Frage nach, warum man sich in so ein Abenteuer stürzt. Willkommen zur 8. Folge von Steuerfrau, dem Podcast über das Segeln, die Abenteuer auf hoher See, die Lust am Reisen und die kleinen und großen Geschichten von den schönsten Plätzen dieser Welt. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Und keine Sorge, ihr müsst nicht mir die ganze Zeit zuhören, vom Segeln verstehe ich nämlich gar nichts. Aber zum Glück ist eine echte Fachfrau hier bei uns und sie berichtet uns gerne von ihren Abenteuern. Sie schwimmt schneller als jeder Torpedo. Hier ist Uli, die echte Steuerfrau. Hallo Uli.
Hallo Peter. Ja, also meine Muskelkraft ist nicht zu überschätzen. Also Torpedo bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, aber ich trainiere. Ich bin voll im Training.
Nichts anderes haben wir nach deinen bisherigen Geschichten von dir erwartet. Du Uli, hast du gewusst, dass wir ganz viele Downloads aus Pompano Beach in Florida haben?
Das finde ich super. Letztens haben wir doch noch gesprochen davon, dass wir Zuhörer aus Spanien haben. Und da habe ich doch noch gesagt, weltweit berühmt. Also bitte, es dehnt sich aus. Es dehnt, die Cloud dehnt sich aus.
Ja, also absolut. Also der Weltherrschaft steht eigentlich nichts mehr im Wege, würde ich sagen.
Ja, wir sind auf dem besten Weg dazu.
Also weltumspannendes Medienkonglomerat, wir kommen.
Zellinger und Pottmesil.
Zellinger Pottmesil Productions, ihr habt es hier als erster gehört. Also könnt ihr noch dann Aktien kaufen, wenn wir dann an die Börse gehen.
Am besten möglichst zu Anfang, weil die werden so derartig steigen. Die sind dann, also es wird...
Ja, Apple zittert schon, habe ich schon gehört.
Die können auch zittern, die können zittern.
Ja, absolut, absolut. Apple, Nvidia, diese ganzen Tech-Riesen da, die werden schauen. Du, Uli.
Ja, Peter.
Kannst du eigentlich Holländisch?
Einzelne Worte habe ich gelernt. Und es klingt ja fast ein bisschen wie komisches Deutsch mit Englisch vermischt.
Also so wie ich Tschechisch.
Ja, was kannst du auf Tschechisch?
Ich kann Dobre den und Deset Pif, also das heißt 10 Bier, also wenn man 10 Bier bestellen will. Und ich sem Lekarsch, das heißt, ich bin Arzt.
Okay, ich bin Arzt, aha. Das habe ich gar nicht gewusst. Also,
ja, das war irgendwie so, ja, so nach dem Motto, ich meine, ich kann ein bisschen sehr unflätige Dinge, kann ich auch noch von mir geben.
Ja, okay, aber die darfst du ja eh loslassen da, ne? Wir sind ja da über 18. Nein,
die sind wirklich sehr unflätig. Okay. Also deutsch-tschechische Schule bildet fürs Leben. Genau, okay. Unflätig schimpfen, sich vordrängeln, weil man Arzt ist und Bier bestellen.
Ah, okay.
Das Überleben ist gesichert.
Ja, eben, die wichtigsten Dinge.
Ihr habt es schon bemerkt an meinem meisterhaften Intro, an meiner meisterhaften Frage an die Uli, wo wir uns heute hinbewegen, und zwar nämlich nach Holland. Uli, jetzt musst du mir aber nochmal die Chronologie erklären. Jetzt waren wir letztes Mal ganz tief im Nordatlantik und in Spanien. Wieso sind wir jetzt wieder in Holland?
Ja, weil es irgendwie bei uns keine Chronologie gibt. Wir hüpfen einfach hin und her in dem Podcast. Also auf See wäre das ein bisschen schwierig geworden, hin und her zu hüpfen, aber ich denke mal, wir können unsere Zuhörer ruhig ein bisschen verwirren und sie müssen halt dann einmal kurz auf Google Maps schauen, wo sich gerade was befindet.
Oder wir sortieren die Folgen einfach im Nachhinein dann, wenn wir fertig sind.
Das können wir dann auch noch machen, genau. Für alle, die das dann gerne noch einmal in der richtigen Reihenfolge hören wollen.
Oder wir machen so einen Episoden-Guide, welche Episode man zuerst hören soll, bevor man die andere hört. Das wird sicher überhaupt nicht verwirrend.
Überhaupt nicht. Also ich glaube, man kann ruhig hin und her hüpfen und trotzdem ist es verständlich, was wir von uns geben.
Aber heute sind wir am holländischen Meer.
Nein.
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 Na, du, aber du hast gesagt am Meer, im Iselmeer oder wie das heißt.
Das Eiselmeer. Schau, ich kann ja doch ein bisschen Holländisch, das heißt Eiselmeer. Und das Eiselmeer ist eigentlich ein See.
Und da geht schon wieder los mit meiner Verwirrung. 4 Minuten im Podcast und ich bin schon wieder komplett am Ende. Warum ist das Eiselmeer also bitte ein See?
Ja, also das Eiselmeer war tatsächlich früher ein Meer. Und zwar war es ursprünglich ein Teil von der Nordsee und hat Zuiderzee geheißen. Also das Meer hat Zuiderzee geheißen. Dann haben die Holländer begonnen, Dämme zu bauen und haben dann das Meer abgegrenzt von der Nordsee und es ist mittlerweile Süßwasser geworden. Und aus der Zuiderzee wurde das Eiselmeer und das Eiselmeer ist ein See und die Zuiderzee war das Meer. Alles klar?
Ja, jetzt ist mir natürlich alles klar. Also Eiselmeer, das eigentlich ein See ist, aber Meer heißt und vorher die Nordsee war. Es klingt natürlich vollkommen logisch für mich und ich bin auch vollkommen im Bilde. Aber was treibt ihr jetzt dort?
Wir haben dort unser Boot gekauft. Wir waren 2017 das erste Mal in Holland, um uns Boote anzusehen und haben das damals für uns perfekte Boot in Lemmer am Eiselmeer gefunden. Und weil das Boot zu groß ist, um es am Anhänger mit nach Österreich zu nehmen, haben wir es halt dort stehen lassen müssen und sind dann für längere Zeit regelmäßig mit dem Auto nach Holland gefahren und haben das Boot dort renoviert und refitted. Also refit heißt, es so optimieren, dass es verbessert ist für die Reise. Und das haben wir in mühseliger Kleinstarbeit und Eigenregie gemacht und dann sind wir eben gestartet von Lemmer Richtung Atlantik.
Also Lemmer liegt in, sagt man da, Nordholland? Oder?
Genau, Nordholland, der Teil heißt Friesland.
Moment, aber Friesland, das weiß ich bitte, das liegt in Deutschland, weil da kommt der Otto her und der macht immer Friesenwitze.
Ja, aber das ist Ostfriesland.
In Deutschland, ja klar, da der Ostfriesenjung.
Stimmt, aber Friesland ist
so, das ist,
ja,
ist jetzt Westfriesland.
So ungefähr, ja. Also Friesland ist Friesland und Ostfriesland ist Deutschland.
Alles klar, okay. Also wir haben ein Eiselmeer, das eigentlich ein See ist. Wir haben Friesland, das nicht in Deutschland ist und eigentlich Westfriesland sein sollte, aber nur Friesland heißt und in Holland ist. Sonst noch irgendwas, wo wir uns vielleicht noch ein bisschen verirren könnten?
Also wenn es dann noch irgendwas gäbe, bin ich gern bereit, es dir zu erklären, weil wie du siehst, danke, ich kenne mich in der Geografie voll aus.
Das heißt aber, wenn es jetzt ein See ist, wie kommt man dann überhaupt aufs Meer raus? Ich meine, ich nehme mal stark an, der See ist vom Meer getrennt, weil sonst hätten wir ja da ein Süß- und Salzwasserproblem.
Ja, eben, da sind damals Dämme gebaut worden, um das abzugrenzen und um das Land zu schützen, weil das größte Problem in Holland ist ja die Gefahr, dass es überflutet wird, weil Holland teilweise unter dem Meeresspiegel liegt, also das Land. Und deswegen wird es mit Dämmen geschützt und auch massiv reguliert durch Kanäle und Schleusen und Pumpwerke und andere Wasserbauten. Und du kannst vom Eiselmeer über Schleusen in den Nordseekanal hinein, da liegt Amsterdam am Nordseekanal und von dort kommst du dann direkt zur Nordsee und zur größten Schleuse der Welt und dann aufs Meer hinaus.
Größte Schleuse der Welt klingt einigermaßen spannend. Wie funktioniert die?
Die ist in Eimeuden. Das, wie gesagt, an der Nordseekanalmündung liegt. Und die ist gerade gebaut worden, wie wir dort waren. Und die ist 2022 eröffnet worden. Und ich habe das jetzt nochmal nachgeschaut, weil die Zahlen habe ich nicht mehr im Kopf, aber die ist 500 Meter lang, 70 Meter breit und 18 Meter tief.
Also gerade mal so Platz für euer Bootal.
Unser Boot ist gerade noch ausgegangen und es gehen sich auch die Frachtschiffe aus, die großen und die Kreuzfahrtschiffe. Und gebaut worden ist sie nicht ausschließlich für unsere Mahananda, natürlich auch, aber unter anderem eben auch für die Frachtschiffe, weil die einen Warenumschlag von 95 Millionen Tonnen in Amsterdam haben. Also das ist einer der größten europäischen Häfen. Ich glaube, kommt gleich nach Rotterdam und Antwerpen. Hat übrigens 880 Millionen Euro gekostet, der Bau der Schleuse. Ja.
Schnäppchen.
Ja. Was tut man nicht alles, damit man einander bequem durchpasst?
Wenn du jetzt von diesem Eiselmeer auf den Atlantik willst, da gibt es ja mehrere Schleusen. Und du hast da gesagt, also die Schleuse von Lemmer, die ist so legendär.
Ja, also wie wir gestartet sind und noch so ein bisschen mit Bauchweh und wie wird das überhaupt sein und so gar keine Vorstellung, wie fühlt sich dann das Atlantiksegeln an, da hat unser Bootsnachbar, unser Holländischer gemeint, macht euch keine Sorgen, wenn du die Schleuse von Lemmer meisterst, dann hast du den schwierigsten Teil der Reise geschafft. Und dann haben wir uns gedacht, okay, schauen wir mal, wie das mit der Schleuse wird und wenn wir das schaffen, ja, dann brauchen wir uns vor nichts mehr fürchten, aber es war dann eigentlich nicht schwierig, also Schleusenfahren ist die ersten Male schon sehr spannend, aber nachdem wir das dann so oft praktiziert haben, waren wir dann relativ schnell routiniert und ja, schwierig ist es nicht. Also du hast im Prinzip wie beim Schiffsverkehr eine Ampelregelung. Und dann, wenn es grün wird, darfst du starten. Wenn es rot leuchtet, musst du entweder an einer Spundwand festmachen oder du ziehst einfach deine Kreise im Hafenbecken und wartest, bis die Ampel eben auf grün umschaltet.
Das finde ich einmal erfrischend, dass das genauso ist, ausnahmsweise mal genauso ist wie beim Straßenverkehr.
Mhm.
Weil sonst, ihr Seefahrer macht ja sonst immer alles anders.
Ja, gell, mit diesem komischen Steuerbord und Backbord und komische Kurshalteregelungen und so weiter. Und
kein Mensch hat es je verstanden. Wenigstens die Ampeln, macht es richtig.
Genau, die Ampeln sind gleich, es gibt grün und rot.
Es hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn du gesagt hast, ja, wir haben uns übrigens auf die Farben geeinigt, sie sind jetzt lila, violett und braun.
Pink.
Und pink, ja genau.
So ideal für Farbenblinde.
Super, ja.
Ja, und wenn es dann auf grün geht, dann fährst du durch ein Tor und da steht oben der Schleusenwärter. Der Schleusenwärter hat eine Angel in der Hand und auf dieser Angel hängt ein Klompen.
Ah ja, natürlich. Was ist ein Klompen?
Ja, der Klompen, das ist ein traditioneller holländischer Holzschuh.
Also jemand schon gedacht, der hat einen Angelköder, weil er da seine Fische rauszieht oder so.
Ja, der hat einen Holzschuh drauf hängen. Und der friesische Brückenwärter hat den Holzschuh in den Farben der Frieslandflagge. Das ist blau-weiß gestreift mit roten Seerosen drauf. Und den Klompen, den lässt er runter und da steckt man seinen Obolus rein. Das sind in Lemmer 5 Euro. Und dann darf man in die Schleuse hineinfahren und dahinter schließt sie sich und dann wird der Wasserspiegel eben gesenkt oder gehoben, je nachdem.
Der kommt wirklich, der hat eine Angel in der Hand und der kommt wirklich mit seinem Holzschuh, also da hängt der Holzschuh dran, dann kommt der und dann erst wenn du für die 5 Euro reingesteckt hast, macht er die Schleuse auf.
Dann darfst du reinfahren. Mhm.
Ist das in Zeiten von drahtloser Bezahlung und PayPal und solchen Dingen nicht ein bisschen altmodisch?
Schon. Aber die Schleusen selbst sind ja eigentlich altmodische Konstrukte. Also mittlerweile geht es schon mechanisch, aber die sind früher per Handkurbel betätigt worden und sind erst jetzt umgestellt worden. Aber im Notfall kann man die immer noch kurbeln, beziehungsweise in Lemmer gibt es auch noch ein extra großes Tor, das wird bei Sturm geschlossen. Und es wird auch wirklich nur mit der Hand bedient. Und die Schleusenwärter heißen eigentlich Schleusenknechte.
Ich wollte gerade sagen, die schauen wahrscheinlich auch so aus wie so richtige Knechte. Weißt du, bei uns im Land sagt man ja die Knechte, ne? Das sind solche...
So Trümmer von
solche
Männern.
Tiere, ja genau. Ja,
ja, ich meine, so ein Schleusentor, das musst du ja erst einmal da kurbeln. Das ist sicher nicht so ohne.
Ja, stelle ich mir dann schon einen interessanten Job vor. Was muss man als Schleusenwärter können, außer dass man möglichst starke Oberarme braucht und einen Klompen halbwegs zielsicher auf ein Boot runterlassen kann?
Ich glaube, du musst schon Gefühl auch dafür haben, wie die Leute agieren, weil man erlebt ja auch immer wieder unerfahrene Segler und da muss man dann wirklich Kommandos geben und aufpassen, dass die ihr Boot nicht völlig zerstören, wenn sie da in die Schleuse reinfahren.
Das ist wahrscheinlich der wahre Grund, warum der den Klompen mit hat, dass er dem Captain nachschießen kann. Das ist so der Hörst du auf, du Gefrast!
Einmal kurz an die Schläfe und dann ist er wieder wach, der Captain.
Und dann ist da wieder Ordnung in der Schleuse von Lämmer.
Also wenn der Klompen hin und her schwingt, dann heißt es ducken oder man geht über Bord im schlimmsten Fall.
Aber Holland ist ja nicht nur bekannt für Schleusen. Ich kenne ja diese Geschichte mit der Yacht von Jeff Bezos. Die haben ja ganz viele so Klappbrücken.
Das ist auch in Holland so. Also das ist auch in Lemmer so. Du hast nach dem zweiten Schleusentor den Stadthafen und dahinter ist eine Klappbrücke. Und da musst du dann wieder vor dieser rot-grünen Ampel warten. Und dann geht die Klappbrücke irgendwann auf, dann geht die Ampel auf grün und die Autofahrer und Radfahrer, die müssen dann warten, bis die Boote durch sind und dahinter klappt sie dann wieder zu.
Also wenn sie dann mit eurer Yacht daherkommt, dann muss da die Autobahn warten, dann habt ihr Vorfahrt.
Ja, das haben wir auch erlebt. Da haben sie wirklich nur für uns die Autobahn gesperrt.
Wird das dort akzeptiert? Also ich könnte mir vorstellen, bei uns wäre da so Aufruhr und Randale, wenn's da die Autobahn sperrst und die müssen alle stehen bleiben. Also ich glaube, da würden die Steine fliegen.
Ja, und jetzt stell dir vor, dass ein Ausländer da durchfährt.
Ja genau, dann kommt zwei Ausländer kommen, wegen denen müssen wir die Autobahn sperren. Ja, da wäre was los bei uns.
Ja, das musst du dir vorstellen, was da in den Foren los wäre, in den sozialen Medien.
Okay, aber in Holland ist das akzeptiert?
In Holland wird es akzeptiert und es war am Rhein, also auch gerade kein kleiner Fluss, also das Tor zum Rhein ist eigentlich nur für uns geöffnet worden. Das war an einem Samstagabend und wir sind da mit unserer kleinen Mahananda, haben wir uns der Schleuse genähert von der Nordsee Richtung Rheinmündung und haben festgemacht und Christoph wollte den Schleusenwärter anfunken, aber die haben uns schon kommen gesehen und haben sie gedacht, da kommen ganz wichtige Österreicher, da müssen wir gar nicht lang fackeln. Die Ampel hat dann auf grün-rot geschaltet, das heißt warten und dann hat sich irgendwann das Schleusentor geöffnet vor uns und dann haben wir so einen Signalklingelton gehört auf der Autobahnbrücke und dann sind die Schranken der Autobahnbrücke runtergegangen, dann hat sich die Klappbrücke geöffnet, der gesamte Verkehr ist stillgestanden, wir sind in die Schleuse hineingefahren, hinter uns hat sich dann die Klappbrücke wieder geschlossen, dann haben wir eine Weile gewartet, dann hat es geklingelt auf der anderen Seite, dann musste der Gegenverkehr auf der Autobahn stehen bleiben und dann hat sich dort die Brücke geöffnet und dann durften wir mit unserem Mahananda in den Hafen von Stellendamm hineinfahren. Also das war schon ein cooles Gefühl, wenn die gesamte Autobahn nur für uns gesperrt wird.
Ja, es bleibt sonst nur Staatsgästen vorbehalten.
Was wir ja im Prinzip waren. Ich meine, wir waren die österreichische Delegation der Seefahrer.
Ich glaube, so Delegationen müssen immer nur vom Bundespräsidenten abgesegnet werden, aber jetzt sollen wir uns jetzt nicht in derartige Details vertiefen. Ne?
Nein, das ist mir schon wieder zu bürokratisch.
Ja, na, verstehe ich natürlich völlig. So, jetzt haben wir aber ein bisschen einen geografischen Sprung gemacht. Gerade waren wir noch im Eiselmeer und auf Richtung Atlantik unterwegs und auf einmal sind wir im Rhein.
Ja, wir springen so hin und her, gell?
Ja.
Dann machen wir weiter vielleicht vom Eisel, also von Lemmer. Da sind wir ein Stück durch die Kanäle von Holland gefahren. Also du kannst ja Holland mit dem Schiff über Land bereisen. Also es zumindest sieht so aus, also wenn du mit dem Auto fährst, siehst du immer wieder Schiffe hinter den Feldern vorbeiziehen. Und wenn du nicht wüsstest, dass es Kanäle gibt, würdest du denken, komische Autos bauen die Holländer.
Aber du kannst.
Ja, also beim Bauen, da sind die wirklich groß, die Holländer. Also da gibt es Bauwerke, die würde man der Donau auch manchmal wünschen.
Ja, vor allem, es hätte was im Straßenbild, wenn da auf einmal plötzlich so ein Frachtschiff durch Wien fährt. Eben. Also das wär schon ein bisschen charmant, würde ich sagen.
Ja, also wir haben es auch wirklich charmant gefunden. Also wir sind so die Kanäle entlang geschippert und da fährst du dann an den Kühen vorbei und an den Schafen und die Landwirte winken dir zu und hin und wieder öffnen sich dann ein paar Brücken für dich und das hat wirklich seinen Reiz. Das Spannende ist ja, dass große Teile von Holland 5 Meter unter dem Meeresspiegel liegen.
Das heißt, sie haben ständig nasse Füße.
Ja, die können, die wissen das zu verhindern und haben entsprechende Bauwerke errichtet. Eben diese Dämme, von denen ich vorher gesprochen habe, wo sie das Meer dann zu einem See umgewandelt haben. Aber sie regulieren auch das Grundwasser. Und in der Provinz Friesland, also eben Nordholland, wird der Wasserspiegel mit Pumpwerken konstant gehalten. Und wir haben ein uraltes Pumpwerk besucht. Das ist das größte noch funktionierende Dampfpumpwerk, das Wau-Dagemal. Das ist 100 Jahre alt und ist früher sind die Maschinen mit Kohle und heute mit Öl betrieben worden. Also da wird das Wasser mit Öl erhitzt und der Dampf gelangt dann zu diesen Pumpmaschinen und die treiben riesige Schaufelräder an und können damit pro Minute 4 Millionen Liter Wasser in das Eiselmeer pumpen.
Das klingt noch viel.
Ja, das ist wirklich eine riesige Menge und das ist jedes Jahr wird das ein paar Mal in Betrieb genommen.
Das heißt, einfach um diese Gegend da einigermaßen trocken zu halten?
Ja, um das zu regulieren. Also trocken halten wollen sie es ja sowieso nicht, weil das ist ja dort landwirtschaftliches Gebiet, aber es wird eben so dosiert, dass es gut bewässert wird. Und das Pumpwerk ist eben vor 100 Jahren gebaut worden und da ist, obwohl ich ja die holländische Ingenieurskunst so gelobt habe, aber damals ist eine kleine Panne passiert oder sagen wir so, eine kleine Naturkatastrophe. Die haben das 1917 begonnen zu bauen und 1918 hätte der Schornstein eröffnet, also das Bauwerk eröffnet werden sollen. Da ist der Schornstein schon gestanden und da haben sie ein großes Fest geplant. Und in der Nacht vor dem Fest ist ein Gewitter über Lemmer gezogen und wie dann die Festgäste am nächsten Tag mit Essen, Bier und Limonade aufgetaucht sind und so richtig in Feierlaune waren, sind sie vor den Trümmern des Turms gestanden. Der ist nämlich durch einen Blitzschlag eingestürzt.
Das ist aber ein Pech.
Das war wirklich ein Pech. Und dann haben sie nochmal ein Jahr gebaut und dann ist es halt ein Jahr später tatsächlich in Betrieb gegangen.
Und das, die Feier hat man kurz, also da hat man dann wahrscheinlich besser am Wetterbericht geachtet. So. Ab beim Gewitter, Vorsicht.
Ja, da hat es wahrscheinlich zuerst einmal eine Trauerfeier gegeben, weil irgendwas muss man ja mit dem Bier machen.
Ja, bevor es abgestanden wird.
Eben. Und dann ist halt nochmal gefeiert worden. Ja, aber seitdem steht der Schornstein. Also wir haben das besichtigt.
Okay, also ich nehme an, die Holländer sind wie jedes andere Volk der Welt auch irgendein Grund zum Biersaufen, findet man.
Ja, das stimmt. In Holland wird ja auch ausreichend Bier getrunken und das ist ja wirklich gut, das holländische Bier.
Schon, ich war, also wie ich in Belgien war, muss ich sagen, alle schwärmen immer von dem belgischen Bier und ich war so, nee.
Ja, aber da gibt es ja so viele Biersorten, das ist ja unglaublich und da gibt es ja so vieles Craft-Bier, also ich glaube, da muss man sich einfach durchkosten. Du hast wahrscheinlich einfach zu wenig Bier getrunken.
Ah, das ist gut möglich, ja, also die Unterhopfung immer ein großes Problem.
Siehst du, an dem musst du noch arbeiten.
Okay, von den Flüssen aus Bier, mal zurück zu den Flüssen von Holland. Du hast mir erzählt, der Wasserbau, das ist dort eine ganz eure Geschichte, jetzt wenn nicht gerade die Blitze einschlagen und die Schornsteine umkippen. Also die haben das schon richtig perfektioniert, oder?
Ja, also wir waren fasziniert, also wir haben immer wieder so Geschichten gehört von Ereignissen im Zusammenhang mit Wasserbau und wir haben uns immer gedacht, warum haben die Österreicher das eigentlich nicht drauf? Ich meine, bei uns gibt es ja auch genug Wasser. Also wir haben zum Beispiel gehört, dass es im Sommer 2003 in Südholland eine ganz extreme Wasserknappheit gegeben hat. Und daraufhin haben die Niederländer den Lauf der Amstel, also das ist der Fluss, der durch Amsterdam fließt, einfach umgedreht. weil Amsterdams Grachten werden über eine Pumpstation vom Eiselmeer gespeist. Und das Wasser ist in diesem Sommer, der so trocken war, nicht zurückgeflossen, sondern die Wasserbehörde hat 8 Schleusen in Amsterdam schließen lassen und die Amstel ist dann 40 Tage lang in die andere Richtung, nämlich Richtung Süden geströmt.
Ja, muss man mal schaffen, dass man einen Flusslauf einfach so umdreht.
Ja, jetzt, wir haben uns das nämlich auch überlegt, also wie das wäre, wir haben ja an der Theia und an der Mach gewohnt, wie das so wäre, wenn mal die Theia in die andere Richtung fließen würde, um das Waldviertel besser zu bewässern.
Ja, ich glaube, das wäre in Österreich eine sehr lange Prozedur, um sowas durchzusetzen. Da wird 7 Kommissionen eingesetzt werden und am Schluss einigt man sich auf irgendeinen Kompromiss. Wir lassen das Wasser nur ein bisschen zurückfließen, aber nicht zu viel.
Genau, also vielleicht nur so 100 Meter und dann schon wieder.
Dann sind alle damit unglücklich und damit ist es ein typisch österreichischer Kompromiss geworden.
Ja.
Die Holländer sind da anscheinend ein bisschen schmerzbefreiter. Kommt man da eigentlich schnell voran mit all diesen Schleusen und diesen Klappbrücken? Ich stelle mir das als ziemlich aufwendig vor.
Ja, es ist aufwendig, aber es geht relativ schnell, weil das ja wirklich perfektioniert worden ist. Also wir haben an einem Tag gezählte 6 Klappbrücken und 3 Schleusen passiert. Und das Ganze wirklich problemlos, da sind wir von Osterschelde bis nach Vlissingen gefahren, das liegt an der Einfahrt zu Antwerpen. Also Osterschelde, das ist die Rheinmündung. Also Rhein, Maas und Schelde münden alle in Holland in die Nordsee. Und da gibt es mehrere Mündungskanäle und die haben wir alle besegelt. Ja, und da sind wir eben nach Vlissingen gesegelt und das war ziemlich spannend, weil wir sind da in einen Vorhafen rein und da hat gerade die Strömung in das Hafenbecken hineingesetzt und davor war eine Klappbrücke und eine Schleuse und eine Klappbrücke und es war geschlossen und wir sind da in den Vorhafen rein. Und dann haben wir gesehen, dass da wirklich, das war wie so ein Fluss, der da unter der Brücke in das Hafenbecken reingeströmt ist. Und die Einfahrt war ja, vielleicht 3 Meter breit, also wirklich schmal. Und wir waren schon ganz entsetzt, weil da gab es keine Festmacher. Und wir umdrehen konnten wir da auch nicht, weil der Vorhafen so eng war. Und dann haben wir schon überlegt, was tun wir da jetzt? Aber da hat eben auch der Schleusenwärter schon gesehen, dass wir kommen. Hat die Klappbrücke gesperrt und geöffnet und wir sind dann wie durch einen Fluss, über einen Flusslauf durch diese Einfahrt hinein in das Hafenbecken gefahren.
Also die machen schon die Tore nur so für euch auf. Also Autobahnen stoppen, Tore aufmachen. Also gibt es dazu kleine Schiffe? Also wenn ich jetzt mit meinem Tretboot ankomme und sage, hallo, ich bin der Peter, ich möchte jetzt bitte rein.
Ja, also ich glaube, du könntest da mit deinem Tretboot rein, aber ich glaube, du würdest es mit deinem Tretboot ganz einfach gar nicht bis in die Nähe der Hafeneinfahrt schaffen. Ich glaube, du würdest untergehen vorher.
Du unterschätzt mal wieder meine Pedalkraft.
Ah, deine Muskelkraft.
Natürlich.
Okay. Naja, das ist natürlich, also mit deiner wahnsinnigen Oberschenkelmuskulatur schaffst du es wahrscheinlich auch durch die Rheinmündung durch, ohne Probleme.
Die ist stallhart trainiert, ich bin heute schon 2-mal aufgestanden.
Was hast du 2-mal aufgestanden? Du bist aus dem Bett aufgestanden und hast gedacht, also zu früh, hast du wieder niedergelegt und bist nochmal aufgestanden.
Nein, ich bin vom Bett aufgestanden und dann habe ich einen Kaffee geholt und habe ich mich da an den Schreibtisch gesetzt, unsere Arbeit vorbereitet und dazwischen bin ich nochmal aufgestanden aufs Klo gegangen.
Ah ja, okay. Na passt. Also für heute hast du dein Trainingsprogramm erfüllt.
Leg Day abgeschlossen.
Passt, aber du kannst ja auch die Wasserbau, also die Ingenieurskunst nutzen, um mit dem Auto unter den Schiffen durchzufahren. Also da brauchst du dann eher weniger Muskelkraft, aber du kannst ja einfach brauchst ja nur Gas geben und kannst dann auch die Bauwerke bewundern, weil in Holland werden ja auch Navidukte gebaut.
Bitte, was ist ein Naviduct? Das Wort habe ich auch noch nie gehört.
Ja, ich habe das bis dato eben, bis wir in Holland waren, auch noch nicht gehört. Aber das ist ein Aquädukt, über das Schiffe fahren. Das heißt, du hast Wasserstraßen, die auch über Autobahnen geführt werden. Und du fährst dann mit dem Auto unter dem Schiff sozusagen durch. Und es wird also wirklich auch für die Großschifffahrt gebaut, diese Navidukte. Und es gibt ja da in Pappenberg diese bekannte Kreuzfahrtschiffwerft, die Meyer-Werft. Das ist in Deutschland, also an der Grenze zu Holland ist die Werft. Und die bauen diese riesigen Kreuzfahrtschiffe. Und das letzte ist, glaube ich, 250 Meter lang gewesen. Und das fährt dann über diese Wasserstraße, über die Ems und über Navidukte, über die Autobahn bis zur Nordsee. Und wenn du Glück hast, kannst du dann unter so einem 250 Meter langen Kreuzfahrtschiff mit dem Auto durchfahren.
Das ist komplett verrückt, das habe ich überhaupt noch nie gehört.
Es fühlt sich ja wirklich komisch an, wenn man mit dem Auto unter diesen Wasserstraßen durchfährt.
Ich glaube, ich hätte ein Problem damit, wenn über mir da so ein Kreuzfahrtschiff auftaucht. Ich glaube, ich hätte so einen Fringe-Moment. Das ist einen, so.
Ja, weil das ist ja wie so ein Hochhaus eigentlich. Ja? Also so ein schwimmendes Hochhaus. Die sind ja wirklich monströs, diese Kreuzfahrtschiffe.
Was es alles gibt. Irre. Also mit dieser monströsen Erkenntnis würde ich sagen, ist ein wunderschönes Schlusswort. Danke, liebe Uli. Wir haben auch wieder ein neues Wort gelernt. Navidukt. Wir sollten so eine Vokabelstunde mit Uli einführen.
Ja, wie du immer sagst, Steuerfrau der Bildungspodcast.
Genau, wir sollten das irgendwie so abtrennen, so mit Uli erklärt uns jetzt ein neues Wort und nächstes Mal prüfen wir es dann ab, da gibt es seine Mitarbeitswiederholung.
Das ist eine gute Idee, das kann ich ja bei dir machen.
Ja,
jetzt mal prüfe ich dich.
Danke, ich freue mich schon riesig drauf. Das machen wir dann aber erst beim nächsten Mal. Jetzt machen wir dann mal weiter. Und zum Abschluss präsentieren wir euch eine unglaubliche Geschichte aus der Welt der Seefahrt. Und ihr dürft bis zur nächsten Episode erraten, ob sie sich wirklich so zugetragen hat oder ob wir Seefrausgarn gesponnen haben. Aber zuerst zur Auflösung aus Episode 7. Wir haben jetzt Episode 8, also müssen wir Episode 7 auflösen. Ja, genau so ist es. Also, haben Forscher bei einer Expedition ein goldenes Ei gefunden, aus dem eine unbekannte Meereskreatur geschlüpft sein soll? Ja, die Geschichte stimmt. Dieses mysteriöse Objekt wurde erst vor wenigen Monaten vor der Küste von Alaska gefunden. Und was es genau ist, ja, das wird aktuell noch untersucht. Die Forscher waren jedenfalls erstaunt, ein solches Objekt zu finden, weil schließlich haben sie das, naja, es war das erste Mal, dass man so ein Objekt gefunden hat. Und manche haben da schon so Szenen wie aus einem Alien-Film im Kopf. Und einer der Wissenschaftler wird zitiert mit den Worten: Ich hoffe nur, dass nicht irgendetwas herauskommt, wenn wir dran herumstochern. Und das ist wie der Anfang eines Horrorfilms. Nachsatz: Wenn unser kollektives Wissen es nicht identifizieren kann, dann ist es etwas Seltsames. Also wenn die Forschungscommunity mal sowas sagt, ja, dann wisst ihr, es ist wirklich eigenartig. Aber wir sind auf jeden Fall gespannt, was dabei rauskommt. Eine Lösung für das Rätsel können wir euch heute leider noch nicht präsentieren, weil das wird noch erforscht. Aber die Uli, die bringt euch jetzt eine weitere wilde Geschichte aus den Tiefen der Tiefsee. Ah, ich bin heute so eloquent. Wilde Geschichte aus den Tiefen der Tiefsee. So wird mein erstes Buch heißen.
Ich freue mich schon drauf. Vor 5 Jahren postete ein japanischer Unterwasserfotograf namens Ryo Minamisu Fotos eines seltsamen Lebewesens, das ihm in der Tiefsee vor der Insel Okinawa vor die Linse geriet. Das Ding, nicht viel größer als eine Erbse, war weder ein Wurm noch ein Weichtier noch ein Krustentier. Forscher beschrieben das Tier als Schlangenhaare auf dem Kopf der Gorgone. Der Körper des Tiers bestand aus einem Klumpen aus hunderten von spermaförmigen Organismen mit Köpfen von der Größe einer Bleistiftspitze und Schwänzen, die viel dünner waren als ein menschliches Haar. Die Schwänze waren in der Mitte zu einem Knoten verbunden und die Köpfe zeigten alle nach außen. Absolut unfassbar, nannte ein Forscher dieses Wesen.
Ja, und wenn ihr jetzt diesen Podcast zum Einschlafen hört, wünschen wir euch ganz schöne Träume davon. Ja, stimmt diese Geschichte oder haben wir euch Blödsinn erzählt? Die Auflösung gibt es in der nächsten Episode. Ja, und das war sie, die 8. Episode von Steuerfrau, der Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns auf steadyhq.com/steuerfrau einen Euro in den Hut werfen, indem ihr an Bord anheuert und Matrosin oder Matrose werdet. Danke an Bettina, die diesen Podcast unterstützt. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Matrose oder Matrosin sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den kostenlosen Newsletter abonniert, bekommt ihr nicht nur den Status als Leichtmatrose, sondern ihr kriegt auch noch kostenlos Bonusmaterial. Also in diesem Fall sind das Bilder von Uli, wie gerade die Autobahn für sie gestoppt wird, oder? Was haben wir für Bildmaterial eigentlich?
Ja, das haben wir auf jeden Fall.
Sehr schön.
Also ein Bild von der Klappbrücke und ich darunter mit auf der Mahananda, das gibt's.
Wunderbar. Besonders freuen wir uns natürlich über Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet oder wenn ihr uns von euren Abenteuern auf hoher See berichten wollt, dann schickt uns doch eine Nachricht auf Steady, Threads oder Instagram unter @steuerfraupodcast oder per Mail an steuerfraupodcast@gmail.com. Uli, noch irgendwelche letzten Worte?
Ich möchte euch noch auf meinen Blog aufmerksam machen, www.sailing-mahananda, mit Schleusen- und Klappbrückengeschichten und Wautagemal-Fotos und allem, was zum Hollandreisen dazugehört.
Und außerdem hast du noch einen lesenswerten Artikel veröffentlicht, habe ich gehört.
Das stimmt, und zwar habe ich in der Yacht, das ist die größte deutschsprachige Segelzeitschrift, einen Artikel über unser Marokko-Abenteuer platziert.
Alles klar, also auf jeden Fall absolut lesenswert. In der Yacht, wie findet man das? Ist das online oder muss man sich die Zeitung kaufen?
Sowohl als auch. Also es gibt einen Online-Bericht, es gibt es auf Reddit online und natürlich auch im Magazin.
Den Link packen wir natürlich in die Shownotes. Ja, und ich möchte euch an dieser Stelle noch meinen Podcast Mörderisches Österreich ans Herz legen und wie der Name schon sagt, der hat weniger was mit Reisen oder mit Segeln zu tun. Also gereist wird dann nur, wenn wieder irgendwelche Leichen in irgendwelchen Koffern versteckt und in Züge gestellt werden oder so. Aber es ist dann schon ziemlich makaber. Es ist nämlich ein True Crime Podcast und der beschäftigt sich eben mit Fällen aus Österreich. Den Link findet ihr in den Shownotes und ja, wie schon angedeutet, es geht oft ziemlich blutig, grauslich und gruselig zu, also für die Leute mit starken Nerven unter euch. Die nächste Folge von Steuerfrau, der Podcast, erscheint auf Spotify, Apple, Amazon, Pandora, Google Podcast, Odyssey, Deezer, Overcast, Pocketcast, Player FM, Radio Public und auf YouTube. Ihr findet uns dort, wenn ihr Steuerfrau, der Podcast sucht. Vielen Dank fürs Zuhören, Bussi und Baba.
Und ich schicke ein Ahoi an alle Schleusenknechte, Schleusenwärter und Schleusentouristen.
Genau, und mögen eure Klompen immer voll mit Bargeld sein.